Sagen wir so, wenn man jetzt Fahranfänger ist, ist es vielleicht auch nicht die beste Idee, gleich im S-Klasse Mercedes im neuen zu fahren, um da dann die ersten Beulen oder so reinzumachen, sondern ist vielleicht auch besser, wenn man erstmal, sagen wir mit dem Auto fährt, dass auch mal eine Beule verträgt.
Herzlich willkommen bei K&L Projektentwicklung. Heute zu einer weiteren Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, Herrn Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker, Immobilieninvestor und Bestseller-Autor. So, Herr Dr. Zittelmann, herzlich willkommen.
Hallo.
Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den heutigen Podcast mit uns. Ja, Herr Zittelmann, die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, der Weg zum Erfolg von der Wissenschaft zum Immobilienmarkt. Wann haben Sie Ihre erste Immobilie gekauft? Wie ist es bei Ihnen gestartet?
Das war eine Eigentumswohnung in Potsdam. Die habe ich im Jahr 1997 gekauft, ja, mit 44 Quadratmeter, und aus nostalgischen Gründen habe ich die auch, weil es die erste war, bis heute.
Ja. Stark. Und wie ging es dann weiter? Wie war damals Ihr Weg bis zum Immobilieninvestor?
Sagen wir mit der ersten Wohnung, das war auch, ich hatte damals kaum Geld gehabt. Ja.
Ja.
War für mich psychologisch sehr schwierig, weil ich mich dafür verschulden musste. Ich hatte vorher ja mal, das Konto war überzogen, ja, aber jetzt nie, ich hatte noch nie einen Kredit aufgenommen für irgendwas in meinem Leben. Und hatte schon, das war jetzt aus heutiger Sicht natürlich gar nicht viel Geld, das waren irgendwie 180.000 D-Mark oder so, aber das war für mich damals, wo ich nichts hatte, sehr, sehr viel. Und ich habe mich da sehr intensiv mit befasst. Und da kann man auch gleich was lernen aus diesem Kauf. Ich hatte damals, das waren also damals alles Steuersparmodelle, muss man sagen. Es war die Zeit der sogenannten Sonder-AFA, Sonderabschreibung im Ostgebiet, wo man ja. Also beim Neubau 50% der Anschaffungskosten abschreiben konnte. Und es war sehr gut frei verteilt auf 5 Jahre. Also konnte man sich das aussuchen, ob man im ersten Jahr zum Beispiel die ganzen 50% in Anspruch nimmt oder jedes Jahr 10% oder wie auch immer. Oder für den Altbau, Altbausanierung, da war es so, dass man ich glaube, das war sogar 70% Kosten oder sogar ja 100% der Modernisierungskosten abschreiben konnte, auch verteilt auf 5 Jahre. So, also das war damals stark steuerlich induziert. Und ich erinnere mich noch, dass ich am Schluss 2 Objekte zur Auswahl hatte. Eins, ein sehr schöner Neubau, so in der Stadtvilla eine Wohnung. Das war in der Nähe von Berlin. Und das andere war in Potsdam ein Altbausanierungsthema, wo das Haus also schrecklich ausgesehen hat, dass man sich kaum getraut hat, reinzugehen, weil man dachte, das bricht alles sofort zusammen oder da springt dann irgendeine Ratte ins Gesicht oder so. Ja. Das waren die Alternativen. Und der Verkäufer von dem Neubauobjekt, der damals haben viele Leute, muss man dazu sagen, gekauft, auch ohne die Wohnung sich anzuschauen, weil die steuerliche Sache so stark im Vordergrund stand, wenn das Exposé überzeugend aussah und vor allen Dingen die Steuersparnis gut vorgerechnet war, haben sich viele das überhaupt nicht angeschaut. Ja? Beziehungsweise, wenn sie es angeschaut haben, dann nur von außen. Und so wollte das damals auch der Makler. Und ich habe aber darauf bestanden, dass ich sage, weil die Wohnung war ganz neu gebaut, aber gerade vermietet, also das größte Teil vom Haus stand leer, aber die konkrete Wohnung war schon vermietet. Und ich habe gesagt, ich will den Mieter sprechen vorher. Da hat er gesagt, nee, also das ist schwierig und das müssen sich keine Sorgen machen, der ist Beamter und also ganz sichere Einkünfte. Aber ich habe gesagt, nee, ich will trotzdem den sprechen, sonst kaufe ich es halt nicht. Und
Ja.
das war die erste Wohnung, ich war sowieso aufgeregt. Und dann fand das Gespräch statt. Und es war auch sehr gut, weil der hat mir dann gesagt, ja, die ganze Wohnung oder das Haus hat immer so vibriert, weil daneben dran eine Eisenbahnlinie war, die da vorbeigefahren ist. Und er wusste immer genau, wann kommt der Zug aus St. Petersburg um 23:10 Uhr oder so, weil es dann halt vibriert hat. Und da habe ich schon mal gedacht, also gewisser Krach in der Stadt ist ja normal, aber wenn da einer vor Berlin zieht, wo es praktisch ruhig sein soll, dann hat er wahrscheinlich da andere Vorstellungen von. Und zum Thema sicherer Mieter war, dass der gesagt hat, ja, er hat sich von seiner Frau getrennt, aber sie hoffen, dass sich jetzt bald wieder versöhnen und dass er dann praktisch wieder ausziehen kann aus der Wohnung, so dass er die eigentlich nur vorübergehend genommen hat. So hat sich die ganze Geschichte aufgelöst, so dass ich dann gesagt habe, also die Wohnung, die kaufe ich nicht, ja. Und habe mich dann tatsächlich für diese grauenhaft aussehende Haus in Potsdam entschieden. Nicht das ganze Haus, sondern da oben war, ich glaube, 44 Quadratmeter eine Dachgeschosswohnung, die ich dann erworben habe. Und ja, wie ist dann weitergegangen? Nachdem
Ja.
hat mich auch über die steuerlichen Rahmenbedingungen genauestens informiert, also viel gelesen, auch mit meinem Steuerberater gesprochen und also ich habe mich sehr getrieben von einer gewissen Angst, ja, habe ich da sehr gründlich recherchiert, ob das alles steuerlich überhaupt so stimmt und die rechtlichen Sachen und alles hat. Ja. Und
Ja.
nachdem ich es dann gekauft habe, war ich aber ja davon überzeugt und dann habe ich angefangen, selbst Wohnungen zu verkaufen, auch praktisch, um mir was dazu zu verdienen. Und es war auch in dem Objekt, ja. Ich habe dann mit dem Verkäufer eine Vereinbarung getroffen, dass wenn ich da Wohnungen von verkaufe, dass ich da dann auch praktisch eine Provision für bekomme. Und der Erste, der
Ja.
verkauft hat, war dann der Steuerberater von mir, weil dem habe ich gesagt, haben wir jetzt gesagt, alles, das ist eine gute Sache. Ja, das hat mich überzeugt. Sind Sie aber vielleicht so wie der Schuster, der selbst die schlechten Schuhe trägt? Und kann sein, dass Sie selbst auch vielleicht selbst auch viel zu viel Steuern zahlen. Und das musste er dann bejahen. Und so war das der erste praktisch Kunde von mir, war dann mein Steuerberater, so dass ich dann auch schon ein bisschen wieder was raus hatte. Ja, das war also der erste Wohnungskauf, ja. Dann kam dann auch schon kurze Zeit drauf die zweite und die dritte Wohnung. Und das waren immer einzelne Wohnungen erst, die ich gekauft habe. Was auch sicherlich ganz gut ist, zwar, ich muss mal sagen, die einzelne Wohnung ist ja doch teurer im Verhältnis, als wenn man ein ganzes Haus kauft. Aber andererseits,
Ja.
sagen wir es so, wenn man jetzt Fahranfänger ist, ist es vielleicht auch nicht die beste Idee, gleich im S-Klasse Mercedes im neuen zu fahren, um da dann die ersten Beulen oder so reinzumachen, sondern ist vielleicht auch besser, wenn man erstmal, sagen wir, mit dem Auto fährt, das auch mal eine Beule verträgt. Ja, so war das auch nicht schlecht, die ersten Erfahrungen zu machen. Und dann war es so, dass die dritte Wohnung, die ich gekauft habe, das weiß ich noch, das war in Berlin Mitte. Damals haben die meisten Altbausanierungswohnungen so um die 4.000 bis 5.000 D-Mark Quadratmeter gekostet. Die hat nur 3.000 Euro, D-Mark war das also noch Quadratmeter gekostet. Ja. Und das war so, dass man da, das hat sich zusammengesetzt, die Altbausubstanz und das Grundstück war 30% und die Sanierungskosten 70%. Ja. Und das war ein Gesamtpaket. Ja. Und diese 70% konnte man aber komplett abschreiben, die 70%. Ja. Und das war aber so, das ist so ähnlich, wie es heute bei Baudenkmälern ist oder bei Objekten in Sanierungsgebieten, dass man erst kaufen musste und dann saniert werden konnte. Wenn man schon die sanierte Wohnung gekauft hat, war der Steuervorteil weg. Also man hat einen Kaufvertrag gemacht, praktisch, wo man die Altbausubstanz und das Grundstück plus Sanierungsverpflichtung des Bauträgers erworben hat. der Bauträger hat aber einen schlechten Vertrieb gehabt, und obwohl das eine tolle Lage war und tolle, also alles sehr gut, hat er nicht das verkaufen können. Er war einfach, hat einen schlechten Vertrieb gehabt, ja, und ist dann, musste dann doch irgendwann sanieren, weil ihm die Zeit weggelaufen ist, und hat dann saniert, dann waren aber die Steuervorteile weg. Und dann hat erst recht niemand mehr gekauft, weil die Leute, die wollten es ja alle wegen der Steuervorteile kaufen, die dann weg waren. Und dann kam der auf mich zu, der Bauträger, beziehungsweise der Vertriebler, der für ihn gearbeitet hat. Und das war das erste Mal, wo ich mehr als eine Wohnung gekauft habe, und hat dann vorgeschlagen, mir 16 Wohnungen zu verkaufen mit einem Abschlag, weil ich habe gesagt, der Steuervorteil ist mir egal. Ich habe eine einfache Rechnung gemacht. Wenn ich 70% abschreiben konnte und bei, sagen wir, 50% Rentsteuersatz, ist das ungefähr so, wie wenn ich praktisch, sagen wir mal, die 35% zurückbekommen haben vom Finanzamt. Ja. Da habe ich gesagt, wenn ihr mir die Wohnung jetzt um 35% billiger gebt, also statt für 3.000 D-Mark für 2.000 D-Mark, ja, dann ist mir das auch recht. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann also diese Wohnungen in einer sehr guten Lage in Berlin-Mitte, das waren jetzt kein klassischer Altbau, das waren so praktisch Baujahr 1959, habe ich aber dann für etwas weniger als 2000 D-Mark oder im heutigen ausgedrückt 1000 Euro Quadratmeter gekauft, top saniert. Ja?
Wahnsinn.
Und, trotzdem ist der Bauträger dann trotzdem pleite gegangen, ja? So dass ich dann nochmal weitere 15 Wohnungen der Bank abgekauft habe für noch ein bisschen weniger. Ja? Ich glaube, für umgerechnet dann, sagen wir mal, das war dann für 1800 D-Mark Quadratmeter, also umgekehrt so 900 Euro. Oder ja, lange Rede, kurzer Sinn, am Schluss, ich hatte schon vorher dann auch ein paar einzelne Wohnungen gekauft, hatte ich dann so, ich glaube, 36 Wohnungen oder so. Da habe ich auch immer noch 10 davon, die anderen habe ich verkauft. Das erste Mal habe ich verkauft für 3600 Euro, das war also für das Vierfache dessen, was ich damals bezahlt habe, und die letzte habe ich für 6.000 Euro verkauft dann, ja. Das ist so, also das heißt, das und Eigenkapital habe ich praktisch kaum was eingesetzt, nur für die Erwerbsnebenkosten, also für den Makler und die Grunderwerbsteuer. Den Rest hatte ich alles finanziert. Das war, ja, das waren die ersten Erfahrungen, die ich mit Immobilien gemacht habe. Ja, war natürlich eine andere Zeit. Da werden manche sagen, schade, dass heute die Zeit nicht mehr ist, und hast du ja Glück gehabt. Ja, in gewisser Weise habe ich Glück gehabt, aber andererseits hat ja jeder machen können damals, hätten auch andere machen können.
Ja.
Die haben es halt nicht gemacht. Sie sehen ja im Gegenteil, die Wohnungen waren so gut wie unverkäuflich. Der hat ja aus Verzweiflung hier so viele zum billigen Preis verkauft, weil die Leute so bekloppt waren, dass sie alle gesagt haben, wenn der Steuervorteil weg ist, dann kaufe ich die Wohnung nicht so. Ja, und das heißt, da ist ja auch Lehre draus. Man muss dann halt auch eine Chance erkennen und danach handeln und nicht unbedingt das machen, was alle machen. Ja, wie gesagt, die sahen jetzt nicht schlecht aus, aber nicht so schön wie jetzt so eine klassische Stuckaltbauwohnung, wie sie da viele gekauft haben. Ja, das war mir aber jetzt relativ egal. Mir kam es ja drauf an, auf die Wirtschaftlichkeit. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe später manche so schöne klassische Altbauhäuser gekauft. Das waren auch sehr gute Investitionen. Aber andererseits muss ich sagen, hatte ich dann oft das Problem, dass dann immer ziemlich hohe Kosten so auf mich zukamen. Zum Beispiel, wenn dann Mieter ausgezogen ist, da musste ich dann auch durchaus mal 20.000 Euro reinstecken, um da neue Küche, neues Bad, alles neu machen zu lassen. Und dann war mal im Keller was feucht, dann war mal am Dach was kaputt. Also dann musste man den Balkon sanieren lassen. Also während die Wohnung, die ich so gekauft habe, ich habe zum Beispiel da noch mal vor 10 Jahren so ein Objekt 30 Wohnungen in Oranienburg gekauft. Das war so Baujahr 90er Jahre. Die sahen da nicht so schön aus wie diese klassischen Stuckaltbauten, aber die waren pflegeleicht. Außer dem Wasserhahn, der man da getropft hat oder so, war jetzt praktisch in den neuen Jahren wirklich nichts, gar nichts gewesen. So, ja, und das habe ich auch bei diesen schönen klassischen Stuckaltbauten, die auch was für sich haben, einen schönen Charme haben, ja, habe ich aber da nie erlebt. Ja.
Ja. Klasse. Darf ich fragen, Herr Dr. Zittelmann, wie viele Wohnungen haben Sie dann insgesamt so erworben im Laufe der Zeit?
Nee, das will ich nicht sagen, weil man da ja dann auf das Vermögen, was ich auch nicht bekannt geben will, Rückschlüsse ziehen könnte. Aber ich sag mal, was ich sagen kann, ich habe die Hälfte der Wohnungen auch inzwischen verkauft.
Ja.
Da, wo es sehr, sehr teuer war. Also, ich sag mal ein Beispiel, den letzten Verkauf, den ich gemacht habe, der war, glaube ich, so 2017 oder 18 oder so, also schon ein paar Jahre her. Und da habe ich in Berlin ein Haus in Berlin-Charlottenburg, das ich allerdings vorher hatte aufteilen lassen schon, aber ich habe es komplett dann verkauft, ja, zum Faktor 34 verkauft. Ja. Das hatte ich verkauft, das hatte ich gekauft 10 Jahre vorher zum Faktor 11,8, was auch sehr gut war, ja, aber habe es dann zum Faktor 34 verkauft. Und das wäre aber heute wahrscheinlich auch nur so, wird bei so ein paar, das paar 20-fache kriegen. Ich habe nicht alles verkauft, ja, weil ich habe einzelne Objekte aufgeteilt, wo ich auch der Meinung bin, die Wohnung, die, das ist so, also erstens war, hatte ich steuerliche Gründe, zum Beispiel das in Oranienburg ist erst 9 Jahre. Ich kaufe die Immobilien immer ins Privatvermögen. Das heißt, da muss man 10 Jahre abwarten, bis man dann verkaufen kann, um steuerfrei zu realisieren. Und da zum Beispiel bei diesem Objekt in Oranienburg, da ist halt das erst nächstes Jahr um die 10-Jahres-Frist. Das war schon ein Grund, warum ich es nicht verkauft habe. Und andere Objekte habe ich auch zum Teil nicht verkauft, weil die sind alle aufgeteilt und ich mache es dann eher so, wenn da mal ein Mieter auszieht, dann überlege ich mir, ob ich die neu vermiete oder ob ich dann vielleicht, dass ich die Option habe, einzeln dann zu verkaufen, weil dieser Preisrückgang, der ist zwar sehr stark bei den Mehrfamilienhäusern, vielleicht hier in Berlin, wo ich sagen kann, um ein Drittel ungefähr. Aber bei den einzelnen Wohnungen ist der Preisrückgang nicht so stark. Also speziell, wenn die Wohnungen leer sind. Und deswegen, ich habe also kein komplettes Objekt mehr, sondern ich habe halt verschiedene einzelne Wohnungen in Oranienburg oder in Berlin oder auch in Bremen habe ich auch noch ein paar.
Ja, klasse. Würden Sie denn heute auch noch in Immobilien investieren oder sagen Sie, nee, das reicht jetzt?
Also, sagen wir, es gab drei Phasen. Die erste Phase, wo ich empfohlen habe, unbedingt Immobilien in Berlin zu kaufen. Das war so, wo ich es gemacht habe, auch Ende der 90er Jahre bis ungefähr so 2015. Da habe ich sehr stark empfohlen, besonders so Anfang der 2000er Jahre Immobilien zu kaufen. Habe auch übrigens damals empfohlen, Gold zu kaufen, so 2003, 2004. Ist ja auch eine andere Geschichte, aber das Gold, was ich damals gekauft habe, 2004, war damals 10.000 bis 14.000 Euro das Kilo. Habe ich also bis heute noch. Heute ist es 80.000 Euro.
Ja.
Das Kilo. Das waren also die beiden Empfehlungen damals, Gold und Immobilien in Berlin speziell. Dann gab es eine Phase, wo ich gesagt habe, auf keinen Fall kaufen, eher verkaufen. Das, was ich gesagt habe, habe ich auch mal selbst gemacht. Das war dann so nach 2015, 16, 17, 18, 19, ja, so dieser Zeitraum. Und jetzt, wo die Preise zurückgegangen sind, da sage ich, wer jetzt kaufen will, der findet auf jeden Fall viel eher wieder was als zum Beispiel vor 5 Jahren oder so, wo die Preise so irre waren. Ja, ist natürlich nicht so billig, wie es jetzt mal war, wo die Zeit, wo ich jetzt erzählt habe, aber ist auch nicht so teuer, wie es zu den Zeiten war, wo ich verkauft habe, sondern es ist irgendwo in der Mitte dazwischen, ja. Nicht mehr so teuer, wie wo ich verkauft habe und nicht mehr so billig, wo ich einkauft habe. Das heißt, jetzt muss man selektiv dann gucken, was ist dann sinnvoll und was nicht. Übrigens das Bild, was Sie da im Hintergrund haben, da habe ich auch einen winzig kleinen Anteil an dieser Immobilie, die Sie da sehen, an der.
An der hier? Der hier?
Ja, ein winzig kleinen Anteil. Muss allerdings sagen, dass das meine bislang schlechteste Immobilieninvestition war.
In New York.
Weil das ist jetzt nicht als Einzelimmobilie, sondern in einem Fonds, der jetzt vor 2 Jahren noch, wo mein Anteil 6,2 Millionen wert war und jetzt noch ungefähr 2,3 Millionen wert ist.
Oha.
Ja, also das, ich habe jetzt von vielen positiven Erlebnissen erzählt. Dann, was war der Grund? Weil das ist also nur ein Objekt von einigen in dem Fonds, weil dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind in den USA und überall, sind ja die Multiplikatoren, also die maßgeblichen für die Bewertung von Büroobjekten, die sind entsprechend dann gesunken und die Büromieten sind nach der Corona-Zeit auch gesunken.
Ja.
Und da sich der Preis von der Immobilie ergibt aus der Multiplikation der nachhaltig erzielbaren Netto-Kaltmiete und von einem sogenannten Faktor, ist da ungefähr in den Objekten, die in dem Fonds sind, den ich gekauft habe, sagen wir mal 30% Wertverlust eingetreten. Da aber der Fonds mit 50% geleveraged ist, bedeutet das auf Fondsebene natürlich 60% weniger dann, logischerweise. Ja. Also das heißt, ich habe da unterm Strich viel mehr positive als negative Investments gemacht, zum Glück. Aber natürlich, das war auch für mich auch ein erheblicher Verlust, wenn sie da der Voranteil sich von 6,2, ich glaube, jetzt sind es, weiß gar nicht genau, 2,5 Millionen, irgend sowas, aber doch um fast 2/3 dann reduziert hat. Ja,
ja. Ja. Herr Zittelmann, zum was Positivem. Ich habe Ihr Buch ja schon länger gelesen und jetzt nochmal, Reich werden und reich bleiben. Und da haben Sie ja von einem Mehrfamilienhaus erzählt, das hat sich bei mir eingebrannt, wo Sie dann nach 10 Jahren 4 Millionen netto verdient haben. Ne, die Geschichte fand ich extrem motivierend damals. Ja, das war schon interessant.
Ja, das kann ich auch erzählen, die Geschichte. Und zwar, das war jetzt ein Mehrfamilienhaus in Neukölln. Und wo ich das gekauft habe, ich glaube, es war 2004, da wollte also kein Mensch in Neukölln kaufen, ja, weil alle gesagt haben, Neukölln, das ist praktisch das Sozialamt von Europa. Da ist Kriminalität, also nur Probleme ja, in Neukölln. Und deswegen wollte es niemand kaufen. Und bei dem Haus kam zusätzlich noch was dazu, dass da im Keller waren da so sogenannte Setzungen. Also das heißt, der Boden war nicht gerade, sondern da ging es dann auf einmal so 50 Zentimeter runter. Oh, ja. Und man wusste nicht genau, woran das lag. Also ich habe natürlich auch Angst gehabt, von wegen Standfestigkeit. Ja. Also da kamen mehrere Faktoren zusammen. Aber da habe ich gesagt, okay, das lasse ich mir mal 1.000 Euro kosten, um da eine professionelle Untersuchung. Da gibt es also Leute, die dann richtig Bohrungen machen und so und das alles untersuchen. Und da kam also raus, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, auf jeden Fall, es war völlig unschädlich und die Standfestigkeit war in keiner Weise beeinträchtigt, sodass das Thema schon mal weg war. Und ja, was war das Thema Neukölln? Das halt jeder gesagt hat, das ist eine scheiß Idee, da zu kaufen. Ich weiß noch, damals hatte ich so Kontakt mit einem Kunde von mir. Ferri-Euro-Rating, die waren so führende praktisch so Rating-Experten im Immobilienbereich. Die haben dringend sowieso von Berlin abgeraten. Berlin ganz schlechte Idee, da stagnieren die Mieten, die Preise sind rückläufig und Berlin hat also ein ganz schlechtes Rating, haben die mir gesagt, das ist also eine ganz abwegige Idee. Und dann brauchte ich auch eine Finanzierung und bin dann zur Deutschen Bank und die hatten mir das schon mündlich zugesagt. Und wo ich dann kam, und wollte dann den Kreditvertrag praktisch unterschreiben, haben sie rumgedruckst, ja, wir haben da nochmal in den Gremien und wir müssen ihnen da abraten, also Neukölln, und wir können das nicht begleiten. Und das war für mich natürlich ein Schock, weil ich da fest mit gerechnet hatte, weil mir das auch zugesagt hatten. Und dann hatte ich zum Glück eine andere Bank, das war die DKB-Bank, und da war ein cleverer Banker, der, was bei Bankern eher die Ausnahme ist, sehr viel von Immobilien verstanden hat. Der hat sich die auch selbst angeguckt. Ich weiß auch, da ist er so rumgesprungen, so drin. Ich habe gefragt, was machen sie da, um irgendwo zu testen?
Aha, ob's ja, hält.
Der hat sich das angeschaut und am Schluss hat er mir eine Finanzierung gegeben, halte ich jetzt fest, wo der Kaufpreis, dann hatte ich noch nicht sehr viel, aber ich glaube, also es war so, das war so 1 Million ungefähr. Dann hat er mir noch so, was war ich, 150.000 für so ein paar Sanierungen mitfinanziert und dann noch die Grunderwerbsteuer und die Maklerkosten.
Also
alles finanziert, ja. Und dann war noch irgendwo sogar 40.000 übrig, wo ich von hätte in Urlaub fahren können oder so. Also, weil der den Wert halt so hoch eingeschätzt hat. Und ich muss dazu sagen, wer sich auskennt, das wird Ihnen was sagen. Der Faktor war 6,8 von der Immobilie. Ich glaube, der Quadratmeterpreis um die 250 Euro war das gewesen. Ja. Und der hatte schon höher eingeschätzt und deswegen hat er ja auch dann den Beleihungsauflauf anders ermittelt, weil er schon gesehen hat, dass das also praktisch, dass ich die Immobilie weit unter Wert habe kaufen können. Und ja, dann habe ich aber eine sehr hohe Tilgung verabredet. Das konnte ich auch, weil ich einen Cashflow hatte, eine sehr hohe Rendite, habe ich eine anfängliche Tilgung von 6% vereinbart, sodass das Objekt in 10 Jahren nicht ganz, aber bis auf 200.000 Euro oder so war das dann komplett entschuldet. Obwohl ich also ohne Eigenkapital gekauft habe, aber durch die hohe Tilgung, ja, war das nach 10 Jahren praktisch waren nur 200.000 Euro Restschuld oder so drauf. Ja. Die habe ich dann abbezahlt und habe es dann verkauft für etwas mehr als 4 Millionen Euro und habe dann also praktisch insofern tatsächlich als 0 Euro, weil ich habe ja kein Eigenkapital eingesetzt, 4 Millionen Euro Gewinn gemacht. Ja. Aber auch da, also was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, erstens, da wo alle sagen, das ist scheiße, muss es nicht Mist sein. Im Umkehrschluss heißt es nicht, dass wenn alle sagen scheiße, dass es automatisch gut ist. Ja? Das gibt ja auch so Spezialisten, das wäre ja auch zu einfach. Die glauben, wenn man immer genau das Gegenteil macht von dem, was alle sagen, wird man immer richtig liegen. Nein, das ist auch nicht so. Das gilt höchstens für Aktientipps von Dirk Müller oder volkswirtschaftlichen Prognosen. Ja. Also da kann man schon ziemlich sicher sich darauf verlassen, wenn man das Gegenteil macht, dass man richtig liegt. Ja. Aber sagen wir mal, ansonsten ist jetzt auch kein Rezept. Ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall lohnt es sich eher mal mit einer Sache zu beschäftigen, wo alle sagen, die Experten und alle anderen, das ist eine blöde Idee. Weil ich meine, wenn alle sagen, es ist toll, heißt ja nichts anderes, dass es total teuer ist.
Ja, ja.
Und umgekehrt, was kann man auch daraus lernen? Man kann daraus lernen, dass wenn eine Immobilie irgendwo ein Problem hat oder eine Macke, wie in dem Fall waren es ja diese Setzungen, die viele davon abgehalten haben, was ich nicht verstanden habe. Ich meine, ich habe dann 1.000 Euro für die Bogen ausgegeben, im schlimmsten Fall wäre rausgekommen, dass es blöd ist, da hätte ich halt 1.000 Euro verloren. Ja. Das hätte ich auch verkraftet, im besten Fall. Und so war es ja, dann haben die gesagt, das ist nicht schädlich, muss ich mir keinen Kopf wegen machen. Und dann waren das sicher die besten 1000 Euro, die ich investiert habe. Also das heißt auch, dass man sich da nicht unbedingt von abschrecken lassen soll. Was mich eher abschreckt, ist, wenn mich ein Verkäufer, was mir auch manchmal passiert ist, bewusst täuschen oder anlügen wollte. Also ich wollte einmal eine sehr schöne Wohnung für mich kaufen, ein Dachgeschoss, das war sehr groß, 400 Quadratmeter, hier eine klassische so Stuckaltbau mit Säulen und alles, also hat super ausgesehen und war gar nicht teuer, 6.000 Euro Quadratmeter, dafür, dass es alles mit Stuck und riesige Säulen und also, ja, aber bei mir so, wenn ich was gekauft habe, habe ich vorher immer vom Verkäufer Erklärungen erbeten, dass also ihm nichts bekannt ist über Schwamm, über Holzbock oder über Schimmel oder über Asbest oder alle möglichen Sachen habe ich da auf der Liste. Und der hat auch gesagt, ja, das ist alles nichts. Und da habe ich gesagt, ob er denn, das war saniert worden, sodass man das nicht so einfach, oder war in der Sanierung gerade begriffen, noch nicht fertig, da habe ich gesagt, ob er denn Gutachten hätte darüber. Und da hat er gesagt, ja, aber dann hat sich herausgestellt, angeblich gab es doch keine Gutachten. Dann habe ich selbst einen Gutachter reingeschickt und der hat gleich festgestellt, dass da überall zum Beispiel tatsächlich sogar Schwamm drin war, aber da waren wie nennt man das, Spanholzplatten oder so,
Kanäle,
wo man so drüber gemacht hat, ja, um das so zu verbergen, praktisch. Ja. Und ich meine, selbst ein Schwamm muss kein Grund sein, ein Haus nicht zu kaufen, wenn man es weiß und kommuniziert und dann, sagen wir, Gutachten über eine Schwammsanierung macht, ist auch das machbar. Aber da hat mich halt gestört, dass der mich angelogen hat. Da waren alles, waren auch giftige Holzschutzmittel drin, also die ganze Palette war vorhanden. Und dann habe ich gesagt, so, also ich werde es nicht kaufen und Sie können es eigentlich auch nicht mehr so ohne weiteres verkaufen, weil er hat ja behauptet, er hätte von nichts gewusst. Da habe ich gesagt, das können Sie beim nächsten Käufer nicht mehr behaupten, weil jetzt sind Sie ja bösgläubig, weil hier sind die Gutachten. Was dann daraus geworden ist, weiß ich nicht. Oder im anderen Fall, da wollte ich ein Mehrfamilienhaus kaufen. Mhm. Und da war die gleiche Fragepalette. Ja, ist alles, ist nichts. Ja. Und dann, ich bin immer so, das gebe ich auch jedem Tipp, wenn ich ein Mehrfamilienhaus gekauft habe, spreche ich immer mit mehreren Mietern, die drin wohnen. Und zwar nicht mit denen, die mir der Makler benennt, weil ich dann denke, der gibt denen mal 50 Euro, drückt denen die Hand, damit die dann so erzählen, wie er es will. Sondern ich komme dann mal am Samstagvormittag und klingel einfach nach dem Zufallsprinzip und guck mal, wer zu Hause ist. Ja, und sag guten Tag. Darf mich vorstellen, ich überlege hier das Haus zu kaufen, möchte aber vorher wissen, ob irgendwelche Mängel sind, die Sie zu beanstanden haben, weil wenn ich es dann kaufe, würde ich die Mängel gleich beseitigen lassen. Und wenn Sie es mir jetzt also sagen, dann kann ich auch die Mängel gleich beseitigen lassen. Wenn nicht, dann ist natürlich auch nicht einkalkuliert dann hinterher. Ja? So dass die also da sehr auskunftsfreudig waren. Ich meine, wer kennt besser so ein Haus als die Mieter, die drin wohnen? Die sind ja die besten Experten. Und da war dann ein Fall, der hat mir dann so gezeigt, so, das war lustig, so ein Buch, das hieß so Schimmelsanierung, do it yourself. Und der hat dann gesagt, dass er hier alles so Schimmelsanierung, do it yourself. Und er sagt, ja, der drunter, den können Sie fragen, dem habe ich das Buch gegeben, der hat das auch schon gemacht und so. Sie wissen ja, dass hier doch überall die Schimmelprobleme sind. Ja, das war das, was mir der Verkäufer nicht gesagt hat. In so Fällen habe ich sofort abgebrochen, weil ich, der Warren Buffett hat mal einen Spruch gebracht, mit unseriösen Leuten kann man keine seriösen Geschäfte machen. Und wenn Sie jemanden praktisch anlügt, wenn einer offen gesagt hätte, hier haben wir ein Schimmelthema, so, dann hätte ich das begutachten lassen und im Preis eingepreist. Das ist kein Ausschlusskriterium sein. Aber wenn der mich jetzt anlügt, in dem Punkt, das ist einfach ein Prinzip von mir, dass ich sage, mit so unehrlichen Leuten, da will ich keine Geschäfte machen, weil da hakt es nach meistens an irgendwelchen anderen Sachen dann auch noch, wo die einen versuchen zu bescheißen oder nicht seriös agieren am Schluss.
Ja. Ja. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Na. Herr Dr. Zittelmann, haben Sie denn auch mal in Ihrem Portfolio eine Neubauwohnung erworben oder immer eher Bestandsimmobilien?
Nee, Neubauwohnung habe ich jetzt nie erworben, ja, weil ich selbst fand es halt zu teuer, ja, weil ich meine, ich habe auch nur einmal im Leben ein neues Auto gekauft. Ja. Weil wenn sie dann schon vom Hof gefahren sind oder nach nach 3 Stunden ist es halt schon Gebrauchtwagen letztlich, ja, und ist dann schon im Wert geringer. Das heißt, nichts jetzt prinzipiell gegen Neubauwohnungen, aber da ich versucht habe, immer möglichst günstig zu kaufen, da hat auch die Neubauwohnung Vorteile. Da haben sie dann vielleicht viele Themen, die ich vorhin angesprochen habe, nicht, ja. Aber klar, Baumängel und so weiter können natürlich auch vorkommen, aber sie haben natürlich jetzt keinen Schwammthematiken oder so beim Neubau. Nee, ich habe immer ausschließlich so gebrauchte Immobilien gekauft. Und wie
Ja.
gesagt, beim Auto habe ich auch nur einmal im Leben habe ich mal einen Neuwagen gekauft. Ja.
Nee, bei uns ist ja so, wir kaufen auch unsere eigenen Wohnungen, die wir selber bauen. Wir bauen ca. 50 Wohnungen jedes Jahr, erwerben dann auch Konstantin oder ich die eigenen, um sie dann privat im Privatbestand zu vermieten.
Ja.
Und spekulieren dadurch auf Wertsteigerung nach 10 Jahren. Ja, Thema Diversifizierung. Sind Sie auch in anderen Sachen investiert, wie Aktien, Kryptowährungen, was es alles gibt?
Ja, also sagen wir mal, ein großer Teil sind bei mir immer noch, auch heute, obwohl ich viel verkauft habe, Immobilien. Dann habe ich diese Immobilien in New York, wo ich in den USA, wo ich gesagt habe, da habe ich auch noch zwei sehr teure Eigentumswohnungen. Die sind da in der direkt gegenüber vom Rockefeller Center. Das war aber auch kein besonders guter Kauf, weil da ist der, die habe ich 2012 gekauft und der Wert, ja, der Preis, der ist jetzt nur unerheblich höher als damals. Und das heißt, nach Inflation ist es natürlich jetzt, also war. Es ist ein toller, auch spektakulärer Blick auf New York. Ich habe auch selbst mal in der 1, 2 Monate gewohnt. Also das ist, sehen Sie aus dem einen Fenster das in der Ferne das Chrysler Building und super Ausblick, ja. Sind in 2 Minuten an der Fifth Avenue. Aber hat auch damals $20.000 Quadratmeter gekostet, die Wohnung, ja. Das eine ist eine Penthouse-Wohnung, die andere ist ein bisschen drunter. War auch kein besonders guter Kauf. Ja, da habe ich, was habe ich da für einen Fehler gemacht? Erstens zu sehr nach der Emotion, ja, weil wenn sie da sind, das ist halt riesen hohe Fenster und dieser Blick, ja, und dann direkt gegenüber vom Rockefeller Center, ja, das ist schon, also, und ich habe da einen Fehler gemacht, den auch viele Wohnungskäufer machen. Das war so eine Mischung zwischen Anlage und der Idee, vielleicht wohnst du selbst mal da drin, ja, was ein großer Fehler ist, ja. Entweder kauft man Objekt zur Anlage, dann ist scheißegal, ob einem das jetzt gut gefällt oder nicht. Oder man kauft ein Objekt zur Selbstnutzung, aber so eine Mischung, was manche machen, ja, ich kaufe es, vermiete es erstmal und vielleicht wohne ich selbst mal drin, dann ist es keine klare Entscheidung. So war, das war also mein Fehler dabei. Der zweite Fehler war, dass ich praktisch ja, zu sehr von der Emotion habe mich leiten lassen. Ja, das kommt aber aus dem ersten Fehler wiederum heraus, ja. Und der dritte Fehler war, dass doch, wenn man in einer ganz fremden Stadt einkauft, wo man nicht so das Gefühl hat dafür, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Ich meine, ich habe später selbst mal mit einem Vertrieb zusammengearbeitet, die haben hier Wohnungen in Deutschland an Ausländer verkauft und die haben zum Beispiel immer nur in ganz zentralen Lagen verkauft, weil der Ausländer, so wie ich auch Ausländer war in New York, der keine Ahnung hat, wenn man dem dann sagt, hier Rockefeller Center, bei mir war es sogar so, dass man aus dem Fenster den Weihnachtsbaum da sehen kann, ja, ist es natürlich was, was viele irgendwo emotional, vielleicht wäre ein anderes Objekt jetzt irgendwo in Brooklyn oder so viel besser gewesen, ja, aber für den, der keine Ahnung hat, ich habe später gelernt, dass die meisten Käufer in dem Haus, dass es auch fast alles Ausländer waren, aus Kanada, aus Korea und so, ja. Und auch hier in Deutschland bei dem Vertrieb, die haben also zum Teil dann Objekte gekauft, zum Beispiel in der Nähe von Hamburg Hauptbahnhof, was an sich eine scheiß Lage ist, wie jeder weiß, der Hamburg kennt, ja. Aber halt mit dem Argument an Central Station und so, ja, alles zentral, so wo der Ausländer gemeint hat, das ist toll, das ist zentral, weil man zentral irgendwo in vielen Städten halt mit einer guten Lage verbindet, was aber zum Beispiel in Städten wie in Frankfurt oder in Hamburg überhaupt gar nicht der Fall ist. Da sind gerade nicht zentrale viel besser. Das weiß man alles, wenn man in der Stadt wohnt, aber wenn man halt nicht da wohnt, Dann, so, also das sind die Lehren, die ich daraus gezogen habe. Jetzt diese Wohnung in New York, das ist jetzt, wie gesagt, die sind schon teurer als damals, wo ich sie gekauft habe. Aber da ist auch die Mietrendite sehr gering. Da kam dann nämlich noch dazu. Ich habe die nicht jetzt auf dem Höhepunkt von diesem Immobilienhype gekauft, sondern da war das schon die Preise runter, das ist also 2012. Ja. Aber es war trotzdem so, dass dann danach sehr viel neu gebaut wurde in New York, gerade in dem Hochpreissegment. Und dadurch ein immer größeres Angebot da war. Gerade, also zum Beispiel die Wohnung, die Penthouse-Wohnung, die habe ich am Anfang für 10.500 Dollar vermietet, ja, und das ist jetzt vielleicht so 9.000 Dollar, 12 Jahre später, ja. Das heißt, da gab es dann eine negative Mietentwicklung auch in der Zeit, und das lag an zwei Faktoren. Erstens, dass sehr, sehr viel gebaut wurde, und ich meine, die Zahl der Menschen, auch in New York, die jetzt sich so 10.000 Dollar einen Monat für eine Wohnung leisten können, ist eben auch nicht unbegrenzt, ja. Zumal man da auch im Segment ist, wo dann Leute dann eher auch mal selbst was kaufen, möglicherweise für sich. Und zweitens ist so, dass viele aus New York weggezogen sind, weil durch die Steuerreform von Trump ist so, dass der zwar die Steuern auf Bundesebene gesenkt hat, aber was man vorher machen konnte, nämlich die Steuern, die du praktisch auf Ebene von dem Bundesstaat New York bezahlt hast, die konntest du praktisch gegenrechnen oder absetzen von den Gesamtsteuern. Das war nicht mehr möglich, sodass also gerade die Hochsteuerstaaten, also New York und Kalifornien, negativ betroffen waren, und die Staaten, wo also die Steuer niedrig ist, wie Texas oder Florida, waren positiv. Und da sind halt viele, haben gesagt, in Texas und Florida ist die Sonne schöner und die Steuern viel geringer, und da sind viele weggezogen. Dann war auch noch diese ganzen Corona-Entwicklung und Black Lives Matters und was weiß ich, ja. Und also der New Yorker, auch der Immobilienmarkt, ich habe jetzt gehört, da an der Fifth Avenue, diese High-Class-Läden, die man da überall hat, Gucci und was weiß ich alle, ja. Da wird jetzt noch 30% der Miete gezahlt, die auf dem Höchstpunkt gezahlt wurde. 30%, ja. Das heißt also, das jetzt hat sich im
Wahnsinn.
Wohnbereich wieder ein bisschen beruhigt, sieht auch leicht an in New York, ja. Aber das waren alles so Faktoren, warum also das jetzt, sagen wir mal, ich hatte vorher leider mit viel weniger Geld auch in US-Immobilienfonds investiert und extrem gute Renditen, zum Teil 30, 40% erzielt, aber leider auf eine kleinere Bemessungsgrundlage. Aber die Investitionen, die ich dann mit mehr Geld gemacht habe, die waren also alle nicht so gut. Zum Glück habe ich also deutlich viel mehr hier in Deutschland investiert. Und in Deutschland gibt es keinen einzigen Fall, wo ich eine Immobilie für, also das Billigste, was ich verkauft habe, war für das Vierfache des Einkaufspreises, aber niemals weniger. Und das hat das Glück dann, ja, also das ist Immobilien immer noch, ja, dann Gold habe ich gesagt, das ist jetzt kein sehr großer Teil, aber auch so, dass ich da gut ein paar Jahre von leben könnte, ja. Weil ich halt damals mit 10.000 bis 14.000 Euro gekauft habe und jetzt 80.000 wert ist. Da war mehr die Kunst, immer bei zu bleiben, weil ich werde oft nervös, wenn die Preise stark steigen, und bin dann eher jemand, der dann dazu neigt, dann zu verkaufen. Ja. Und das habe ich aber dann nicht gemacht. Zu verkaufen, ja, sondern habe es weiter behalten, obwohl da auch mal die Preise in den letzten 20 Jahren auch mal rauf und runter gingen. Aber im Großen und Ganzen ging es halt hoch, ja. Und so, dass es jetzt ungefähr 7 bis 8 Mal mehr ist, als wo ich es gekauft habe. Inflationsbereinigt ist natürlich nicht ganz so viel, aber immerhin noch, sagen wir, dann habe ich, was viele wundert, auch relativ viel Geld in Anleihen, ja. Und das wundert viele, weil mit Anleihen, da kann man seit Jahren kein Geld verdienen, ja, weil die Verzinsung nur gering ist. Und ich habe dazu noch immer sehr kurzlaufende Anleihen gekauft, was auch gut war, weil die langlaufenden Anleihen, also zum Beispiel 10 Jahre, die haben ja einen riesen Crash gehabt, wo die Zinsen gestiegen sind. Und davor hatte ich genau Angst gehabt. dass sowas mal passiert. Und deswegen habe ich halt kurzlaufende Anleihen, also mit so 1 bis 2 Jahren Restlaufzeit gekauft. Amerikanische Staatsanleihen, Bundesanleihen, Österreich, Finnland, was auch immer, ja. Mit, also von Staat mit Triple E-Bonität. Warum? Weil ich sage, klar, wenn ich jetzt 100% in Immobilien und Aktien hätte, wäre das von der Rendite natürlich besser, aber auch das Risiko natürlich höher, ja. Jetzt mal Gedankenexperiment. Du hast 100% in Aktien investiert und dann steigt der Aktienmarkt um 100%, dann hast du das Geld verdoppelt. Aber wenn er 50% fällt, ist halt auch die Hälfte vom Geld weg. Und das ist was, was ich nicht riskieren wollte, sondern dass ich sage, ich will da so einen Puffer haben, ja, auch um die Gelegenheit zu nutzen, dann gegebenenfalls mal nachzukaufen. Also ich habe zum Beispiel im Corona-Crash, das komme ich gleich dazu, zu den Aktien, da habe ich damals für 1 Million nachgekauft von einem Fonds, von einem ETF. Da war damals der Anteilswert vor dem Corona-Crash bei maximal 142, ist dann im Corona-Crash auf 91 gesunken. Ich hatte da eine Kauforder für 100, also für 1 Million. Die wurde auch dann ausgelöst, ja. Und hatte aber eine zweite Kauforder nochmal für 500.000 bei 90. Die ist dann leider nicht mehr ausgelöst worden, weil es bei 91 angehalten ist. Also habe ich für 1 Million dann praktisch damals nachgekauft. Und der gleiche Fondsanteil, also das ist so ein ETF auf dem MSCI World, der ist heute genau bei 221. Ja? Das heißt, im Vergleich zu dem Kaufzeitpunkt hat sich dann damals also mehr als verdoppelt, wo ich nachgekauft habe, Corona.
Fast
Das konnte ich aber
zweieinhalb.
nur nachkaufen, weil ich ja genug Geld flüssig hatte, ja. Und das war ja vorher in Anleihen geparkt, praktisch in kurzlaufenden Anleihen. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht große Beträge einer Bank leihen. Das verstehen manche Leute nicht, dass wenn du jetzt zum Beispiel Tagesgeld hast oder was auch immer, das heißt ja nichts anderes, ich leihe der Bank Geld. Und dann, wenn ich jemandem Geld leihe, muss ich natürlich dessen Bonität anschauen. Und ich bin doch nicht verrückt und leihe jemand wie der Deutschen Bank Geld, wo ich nur unwesentlich mehr kriege oder vielleicht das Gleiche, wie wenn ich es dem Staat leihe. Das ist also für mich eine absolut nicht nachvollziehbare Einstellung. Das liegt daran, weil die Leute grenzenloses Vertrauen haben zur Bank. Die sagen, ja, da ist die Einlagensicherung, aber erstens für die Beträge, von denen ich hier rede, gilt die überhaupt nicht. Ja. Und dann gibt es diese, ja, auch von den Bankverbünden dann nochmal eine zusätzliche Einlagensicherung. Ich glaube nicht, dass, wenn es einen wirklichen totalen Bankenkrise mal gibt, dass das für vermögende Leute dann hält. Da will ich mich nicht drauf verlassen. Deswegen würde ich jetzt, ja, sagen wir mal, Beträge von jetzt ein paar hunderttausend Euro, die habe ich auch mal auf der Bank, ja, liegen. Aber jetzt, wenn es um Millionenbeträge geht, würde ich jetzt niemals der Bank leihen, sondern habe ich dann kurzlaufende Anleihen. Das ist der Sicherheitspolster, praktisch Sicherheitspolster. Auch die Liquidität, die ich halt haben muss, ja, dass wenn ich Geld brauche für was auch immer, ja, dann verkaufe ich da halt was von den Anleihen, ja. Also zusammengefasst kann man sagen, ist mein Portfolio ein großer Teil aus Immobilien, dann bei Aktien, Einzelaktien kaufe ich nicht. Es gibt auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass fast alle Anleger, die Einzelaktien kaufen, schlechter fahren als die, die jetzt zum Beispiel einen ETF kaufen. Die Leute tun sich da oft selbst drüber betrügen. Ja. Ich kenne manche und frage die dann, ob sie das überhaupt bei mir aufgeschrieben haben, die Gewinne und Verluste. Das machen die aber gar nicht. Ja. Die sind eher so wie so Spieler, wo der sagt, ich habe hier 200 Euro aus dem Automat gezogen, aber lässt weg, dass er vorher schon 1.000 verloren hat, sondern merkt sich dann nur diese Antwort, was rausgezogen hat. Und so sind auch viele sogenannte Aktieninvestoren, ja, die dann auch ihre Erfolge sich merken und erzählen können, aber nicht die anderen. Also wenn die ehrlich zu sich wären, das ist ja auch erwiesen, dass es kaum Leute gibt, die dauerhaft dann einen Index schlagen können, ja, und mit Einzelaktien. Und bei jetzt aktiv gemanagten Fonds, da bin ich sowieso kein Anhänger von, weil da sind die Kosten halt sehr, sehr hoch, ja. Und es gibt halt nur ganz wenige Fonds, die nach Kosten dann einen Index outperformen. Klar, wenn ich jetzt vorher wüsste, welche das sind, dann würde ich die kaufen, aber ich weiß es nicht. Man weiß ja nur im Nachhinein. Und das sind diese blöden Hitlisten, wo sich halt die Ahnungslosen dran orientieren, die dann sagen, ja, der Fonds, der war in den letzten 1, 3, in 5 Jahren, war der immer spitze und hat so viel Prozent gebracht, was überhaupt gar keine Aussage hat für die künftige Performance, sodass ich also sage, von aktiv gemanagten Fonds halte ich nichts. Ja? Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt einzelne Länder gut beurteilen kann. Das ist klar, da entgehen mir auch manchmal Chancen, aber ich sag mal, ich bin mit dem Gerd Kommer befreundet, den Sie auch vielleicht kennen, der ist der ETF-Spezialist, ja, und wir
Ich habe sein
diskutieren
Buch
manchmal über
gelesen.
Sachen. Und der hat mir mal gesagt, dass es gibt auch Studien, die zeigen, dass Zusammenhänge zwischen volkswirtschaftlichen oder makroökonomischen Daten und Performance vom Aktienmarkt ganz gering und oft überhaupt nicht vorhanden sind. Also sehen wir das am besten in Deutschland. Ich meine, der DAX geht von einem Rekord zum nächsten, aber wenn Sie jetzt die deutsche Situation der deutschen Wirtschaft und die Aussichten analysieren, ja, das ist doch eine Katastrophe. Da müsste der DAX jetzt schon längst praktisch total im Keller sein, ja. Das hat sicher Gründe, dass auch viele DAX-Unternehmen halt ihr Geld jetzt überwiegend nicht in Deutschland verdienen, sondern im Ausland verdienen. Ja. Aber das hat auch was, das ist nicht allein damit erklärt, das hat auch was damit zu tun, dass es einfach eine Eigengesetzmäßigkeit gibt, dass du nicht jetzt direkt aus volkswirtschaftlichen oder makroökonomischen Daten oder Prognosen ableiten kannst. Und deswegen, wenn die Leute sagen, ja, das Land, das entwickelt sich jetzt gut oder schlecht und da ziehe ich diese Folgerung draus, das ist halt so einfach. Klar, kann es auch mal anders sein. Ich sage jetzt mal ein Gegenbeispiel, wo ich jetzt eigentlich sehr viel Geld hätte verdienen können, was mir entgangen ist. Ich war einer der Ersten, der gesagt hat, ich glaube, dass der Milei in Argentinien gewinnen kann. Ich habe das auch schon sehr früh geschrieben. Ich war dieses Jahr in Argentinien, letztes Jahr in Argentinien, vorletztes Jahr alles in dem Buch beschrieben, kann ich also empfehlen. Weltreise eines Kapitalisten, da ist das alles beschrieben. Und hätte ich jetzt das umgesetzt, wo in eine Aktieninvestition praktisch dann, und selbst wenn ich es gekauft hätte, nachdem der Milei gewonnen hat, dann, ich glaube, das war in dem Jahr, weiß ich nicht, die aktuelle Zahl 44% oder so, der beste oder einer der besten Aktienmärkte der Welt in Argentinien. Ja. Also das hindert ja aber niemanden dran, meine Bücher und Sachen zu nehmen und zu sagen, ich investiere jetzt anders als der Zittelmann. Ich bin jetzt auch jemand, der in einzelne Länder geht und tu da meine Folgerungen draus ableiten. Ich mache es jetzt nicht. Ja. Und das ist hat manchmal Vorteile, ja. Wenn ich jetzt rein nach der Volkswirtschaft gehen würde, hätte ich ja schon den DAX schon vor 2, 3 Jahren shorten müssen. Und hätte, wenn ich das gemacht hätte, kann man ja auch kaufen, so ein Short-ETF praktisch, ja, dann hätte ich da viel Geld mit verloren. Ja? Also das heißt, es gibt nicht so ganz einfache Gesetzmäßigkeiten, wo man immer richtig liegt. Deswegen habe ich es jetzt auch in dem Gespräch, sagen wir mal, sehr ausführlich positive und negative Erfahrungen geschildert von mir. Immer auch in der Art, dass auch der zugehört hat, was daraus lernen kann. Und so sind auch meine Bücher aufgebaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das und speziell meinen Kurs, darf ich vielleicht mal gerade erwähnen, ich habe ja einen Kurs, der heißt zittelmann-freiheit.de. Also wenn man da
Gerne.
drauf geht, da geht es 4 Stunden lang nur über Finanzen, über Reichwerden. Und der unterscheidet sich jetzt schon erheblich von anderen Kursen, weil es gibt viele, die so marktschreierisch, ja, jetzt das und das und wie so eine Religion, ja, da jetzt Bitcoin, da jetzt die Aktie oder die, das wird man bei mir nicht finden, ja, weil das richtet sich natürlich von der Zielgruppe her an total Dumme, ja. Die selbst jetzt nicht ihren eigenen Kopf praktisch anstrengen wollen, sondern die wollen irgendeinen haben, der ihnen sagt, was sie machen sollen. Ich nenne es immer Angestelltenmentalität. die als Angestellte sind, die gewohnt, dass der Chef ihnen sagt, was er zu tun hat. Und weil die denken beim Investieren, da muss auch irgendein Chef sein. Das ist halt ihr Guru, der ihnen dann auch sagt, was sie zu machen haben. Und ich richte mich an intelligente Menschen, die also selbst ihren eigenen Kopf gebrauchen. Ich habe auch unter meinen Fans sind also absolut so, sagen wir mal, sehr Leute, die also bis hin zu Milliardären und Leute, die wirklich ein großes Finanz-Know-how auch haben. Ja, ich richte mich jetzt nicht an den Vollidioten, der jetzt irgendwo einen heißen Aktientipp haben will. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Kurs mal nimmt, zitman-freiheit.de, ja, dann wird man da finden, allgemeine Überlegungen der Art, wie wir es jetzt auch diskutiert haben, wo man Folgerungen für sich daraus ableiten kann, wo man was lernt, wo ich dann eher sage, denk mal darüber nach oder berücksichtige bitte Folgendes oder hier ist eine Erfahrung, aus der du das lernen kannst. Ja. Das ist meiner Meinung nach, wo man auch für sich was ableiten kann, statt dem zu sagen, du musst jetzt das und das kaufen, dann wirst du reich oder so, weil der Mensch, der so denkt, der wird sowieso nie reich, ja, weil das ist ein Dummkopf, ja, und Dummköpfe, die werden auch manchmal reich durch Zufall, indem sie Glück haben oder so, vielleicht im
Lotto
gewinnen oder im Spielcasino was gewinnen oder vielleicht auch mal in einer Phase, wo es mit der Börse bergauf geht oder mit Bitcoins bergauf geht, die dann mal über 2-3 Jahren auch sehr viel verdienen. Aber ich sage eins, die werden es alles wieder verlieren, ja, weil wenn es jetzt auf Glück beruht, kannst du es ja nicht reproduzieren. Dann hast du mal Glück, aber kein Mensch hat immer Glück, ja. Und auf die Dauer Glück und Pech männeln sich dann wieder aus und dann spielt am Schluss dann doch nur eine Rolle tatsächlich, wie viel du weißt und wie gut du eigene Entscheidungen treffen kannst. Das Glück. Klar kann jeder mal Glück oder Pech haben, das ist so, ja. Aber im Durchschnitt spielt das keine Rolle, wenn einer aber jahrzehntelang investiert wie ich und dann viel Geld hat. Das kann gar nicht Ausdruck von Glück sein, weil ich habe ja logischerweise auch in der ganzen Zeit öfters mal Glück gehabt und Pech gehabt mit Investitionen, sondern das ist dann schon, da liegen dann bestimmte Einsichten zugrunde. Und deswegen bin ich auch stolz, dass dieser Kurs Zitman-Freiheit ist der einzige, der jetzt tatsächlich von mehreren Milliardären auch empfohlen wird. Ja, viele andere, die behaupten, ja, irgendwie Namen werden aber nie genannt. Ich habe viele da Milliardäre in meinem Netzwerk, ja, da habe ich schon viele so sogenannte Gurus gehört, die das behauptet haben. Ich habe aber nie irgendeinen Namen gehört. Ja, während bei mir, wenn man das sieht, den Kurs, ja, da sehen sie dann Leute wie den Theo Müller oder der Hans-Peter Wild oder der Rossmann oder wer auch immer, die dann sagen, ich empfehle hier die Sachen von dem Zittelmann. Und das ist schon mal, hat ein anderes Gewicht, als wenn ich irgendwie ominös, da gibt es Milliardäre in meinem Riesennetzwerk, was aus 100 Leuten steht. Und ja, aber wer ist es denn? Dann möchte ich wissen, sag mir, nenn mir doch mal einen. Ja, darf ich jetzt sagen und so weiter. Ja, und das ist schon, also ich bin der Meinung, wenn jemand ein Buch kauft oder so einen Kurs macht, dann sollte sich auch, sagen wir mal, sollte die Person auch mal ein bisschen die Hose runterlassen. Klar, mein Nettovermögen, das hat andere Gründe, warum ich das jetzt nicht nach außen benennen will. Aber ich habe ja doch viele konkrete Zahlen auch in meinem Buch drin oder auch heute genannt, ja, wo ich jetzt, und zwar die positiven wie die negativen, beide, ja, wo ich jetzt genau gesagt habe, da habe ich das bezahlt. Da habe ich die und die Tilgung gemacht, da habe ich zu dem den Faktor gekauft, da habe ich zu dem Faktor verkauft, zu dem Zeitpunkt habe ich das und das gekauft. Ja. Und das machen die Leute aber in der Regel nicht, weil das sind halt viele Schaumschläger, deren einziges Know-how besteht darin, dass sie gut ihre Bücher und Kurse und Seminare vermarkten können. Dadurch sind die reich geworden, aber nicht durch unternehmerische Tätigkeit, in dem Sinn wie bei mir. Ich bin ja hauptsächlich als Unternehmer, indem ich eine Firma aufgebaut habe. Und das Geld kam ja alles letztlich aus der unternehmerischen Tätigkeit, was ich dann später investiert habe. Ja? Sondern da ist es nur, dass die halt dadurch viele reich geworden sind, wenn sie überhaupt reich sind. Bei manchen stelle ich das auch in Frage, dass sie halt Seminare darüber vermarktet haben, wie andere reich werden. Und deswegen sage ich also, guck dir erstmal die Person selbst an, ja, und dann guck auch mal, ob diese Person auch sich wissenschaftlich damit befasst hat. Wie tief ist überhaupt das Wissen von dieser Person auf dem Gebiet? Das spielt natürlich auch, ist nicht das Einzige, aber spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn ich mich austausche über so Themen, dann ist mein Gesprächspartner, wie gesagt, Bergson, jemand wie der Gerd Kommer, der schon darüber promoviert hat, über das Thema ETF und der sich wissenschaftlich jahrelang mit auseinandert. Das sind dann die Leute, mit denen ich mich unterhalte, aber nicht jetzt mit irgendeinem, der praktisch genauso wenig Ahnung hat wie ich und schon gar nicht mit irgendeinem Bankberater oder so. Also auf die Idee würde ich niemals im Leben kommen, dass ich den frage, wie ich jetzt mein Geld anlegen soll. Das war ich dann zum Schluss eine lustige Geschichte, weil ich krieg gleich einen Anruf nach aus Vietnam, wo ich, aber die Geschichte, die muss ich noch loswerden. Ich habe mal vor x Jahren vorgekaufte inflationsindexierte Anleihen. Und da wusste ich noch nicht genug darüber. Ich habe später sehr gute Erfahrungen gemacht mit inflationsindexierten Anleihen. Aber es ist eines der kompliziertesten Produkte, was es gibt, weil es einerseits zwar nach der Inflationserwartung sich richtet, andererseits aber sich so auch verhalten, wie generell Anleihen sich verhalten. Also das heißt, wenn die Zinsen dann steigen, gehen die Kurse runter. Und das sind oft gegenläufige Bewegungen, die schwer zu verstehen sind und die, wo ich auch noch keinen Bankberater gefunden habe, der die verstanden hat. Ja, so, und ich sagte auch in einem Kurs ein paar Sachen dazu, im Gleitmaterial, aber die Banker verstehen sich schon. Ich habe dann mal vor Jahren, wo ich selbst auch noch keine Ahnung hatte, in so einen Fonds von der Deka, damals habe ich auch in aktiv gemanagte Fonds auch manchmal investiert, ist schon irre lange her, vielleicht vor 15 Jahren oder so, in so einen Fonds. Ja, und da habe ich damals so, ich glaube, 12.000 Euro rein investiert. Ja? Der ist jetzt heute 9.000 Euro wert nur. Ja. Wie kann das passieren, wo doch die Inflation so hoch war? Weil die haben genau den Fehler gemacht. Die haben alle in langlaufende Anleihen investiert. Und diese langlaufenden Anleihen, also mit 10 Jahren Laufzeit oder länger, die haben natürlich dann in dem Moment, wo die Zinsen gestiegen sind, sind die alle bergab gegangen, sodass dieser andere Effekt der Inflation praktisch überkompensiert wurde. So, ich habe das natürlich alles durchschaut und gewusst. Und wo der Fonds dann 30% verloren hatte, das ist ja bei mir nur ein Sandkorn praktisch in meinen Investitionen. Ja, also da habe ich dann so einen Anruf gekriegt von dem Bankberater und der hat gesagt, ja, wir empfehlen jetzt den Fonds zu verkaufen, weil der steht jetzt hier bei unserer Liste, ja, der hat jetzt 30% verloren wegen was weiß ich Inflation. Da habe ich gesagt, so zwei Dinge habe ich ihm gesagt. Erstens mal, aus dem, was Sie sagen, nehme ich, dass Sie selbst gar nicht verstanden haben, warum der Fonds verloren hat. Ich kann es Ihnen erklären, der Grund, warum der Fonds verloren hat, ist folgender, weil ich sehe, dass Sie selbst nicht verstanden haben. Zweitens, mir jetzt zu empfehlen, den zu verkaufen, nachdem er 30% verloren hat, ist so ähnlich, wie wenn mein Haus abgebrannt ist und Sie kommen und sagen, ich will Ihnen eine Feuerschutzversicherung verkaufen. Das ist also, sagen wir, jetzt hilft dann auch nicht mehr besonders viel. In dem Fall, ich habe gesagt, ich verkaufe den nicht, ich behalte den aus nostalgischen Gründen, um immer dran zu denken, wie schlecht praktisch die Fondsgesellschaft ist, wie wenig Ahnung die haben und welche Fehler man nicht machen soll. Das ist so als kleines Andenken, ja, dass man behalte ich. Und außerdem, wenn Sie mir jetzt empfehlen, den zu verkaufen, wäre das für mich ja fast schon Grund, den Fonds zu überlegen, ob ich schon mal nachkaufen soll, weil ja die Empfehlung vom Bankberater meistens als Kontraindikatoren gut sind. Also das heißt, wenn man das Gegenteil von dem macht, so wie auch mit Immobilien, liegt man nicht immer richtig, aber ist die Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen, zumindest höher, als wenn man auf die Empfehlungen hört. Ja?
Ja.
Also, wie gesagt, ich habe jetzt im Laufe des Gesprächs gute Laune bekommen vor. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht bekommen. Ich wollte am 17. nach Vietnam Film drehen, Hotel gebucht, alles, Filmteam, alles vorbereitet. Und jetzt ist dem Filmmann in Vietnam, der ist gestürzt und hat einen Leistenbruch, muss operiert werden. Und vier Wochen nicht mehr. Außerdem haben wir von der Regierung Probleme bekommen, auch wegen meinem, habe ich schon vorher bekommen mit dem Buch, dass die dann uns Interviewpartner rausgestrichen haben, weil da ist ja Zensur. Ja. Das war alles genehmigt. So, Deswegen habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht sprechen, weil ich habe das Interview verabredet, aber der soll um 10 nach 10 wieder anrufen, deutsche Zeit. Deswegen machen wir hier einen Punkt. Aber es jetzt Ihre schönen Fragen und dass Sie mir die Gelegenheit haben, ausführlich zu erzählen, hat also meine Stimmung wieder verbessert. Sie sehen, dass ich auch nach extrem schlechten Nachrichten ziemlich schnell wieder mich einfangen kann. Und die nächste Stunde werde ich damit verbraten, mir zu überlegen, was alles Gutes an dieser Nachricht sein könnte, ja, um dann wieder eine gute Laune zu bekommen. Ja.
Super, vielen Dank. Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann, ganz zum Schluss, Ihr neuestes Buch, ich habe es gelesen, klasse. Na, Sie sind Vegetarier, Sie trinken keinen Alkohol. Na, Ihre Bücher machen auch alle gute Laune.
Toll, nett, dass Sie sagen. Tun Sie mir noch einen Gefallen, wenn Sie es gelesen haben, setzen Sie sich heute hin, schreiben bei Amazon eine Bewertung rein. Das bitte ich jeden, der das Buch gelesen hat. Und die Zuschauer, ja, das Buch kann ich empfehlen, aber weil das Finanznamen, nochmal am Schluss die Reklame, Zittelmann-Freiheit. Gucken Sie es an. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, der hat das Geld jetzt. Wenn Sie das angesprochen hat, was ich heute gesagt habe und bis hierhin gehört haben, wird Ihnen der Kurs auch gefallen. Und die anderen, die nicht bis hierher gehört haben, die, für die ist es sowieso nichts. Okay,
herzlichen Dank.
Guten Tag noch. Ja? Ja. Tschüss.
Die K&L Traumimmobilien. Besser bauen, schöner wohnen. Vereinbaren Sie ein Gespräch für Ihr Traumprojekt.